mir war es wichtig, dieses Privileg zu nehmen und zu sagen, okay, ich habe das Netzwerk durch meine Eltern beziehungsweise durch meine Mama und nehme das und setze das in eine Plattform, wo ich diesen Kontaktschatz, sage ich jetzt mal, offen mache für alle und Zugänge schaffe, ohne Elternhaus, ohne zu hinterfragen, woher kommst du, wie alt bist du, sondern einfach zu sagen, ich öffne dieses Netzwerk jetzt.
Wow, ich finde es so schön zu hören. Also du hast einfach dein Privileg genützt, um sozusagen das Spielfeld zu ebnen für andere Frauen, die vielleicht weniger privilegiert sind. Und du lebst tatsächlich dieses Motto, sei die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest.
I take it, if you say so. Ich nehm's.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche, Reverse Mentoring, Win-Win für alle Generationen mit Fementor-Gründerin Anastasia Barner. Und hier ist euer Host und fürgründer-Redakteurin Elena Todeva.
Hallo und herzlich willkommen in unserem Podcast-Kanal von fürgründer.de. Wir helfen dir, einfacher, schneller und besser zu gründen. Wir alle kennen das Konzept des Mentorings, bei dem eine erfahrene Person, der Mentor, ihr Wissen und ihre Erfahrung an eine weniger erfahrene Person, der Mentee, weitergibt. Beim Reverse Mentoring sind die Rollen allerdings umgedreht. Was sich hinter diesem Konzept genau verbirgt, erklärt uns heute Anastasia Barner. Sie ist Gründerin von Fementor, der ersten Reverse Mentoring Plattform in Europa. Anastasia Barner ist eine der jüngsten Unternehmerinnen Deutschlands. Außerdem ist sie Journalistin, TEDx-Sprecherin und Autorin des Buchs Gegründet. Anastasia setzt sich leidenschaftlich für den Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen verschiedenen Generationen ein und möchte Frauen dabei unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. In dieser Folge wird Anastasia ihre Erkenntnisse darüber teilen, wie Reverse Mentoring Frauen dabei helfen kann. Wir werden auch über ihre eigene Reise als junge Gründerin und die Herausforderungen sprechen, die sie beim Aufbau ihres Startups zu überwinden hatte. Liebe Anastasia, herzlich willkommen.
Ich muss gar nichts mehr sagen. Das war's, mehr gibt's nicht.
Also wirklich, okay, Leute,
dankeschön.
Es ist mir eine große Ehre, dich hier als Gästin zu haben. Ich habe sehr, sehr viel von dir gehört, sehr viel Positives natürlich. Und ich bin sehr froh, dass du heute hier bist. Und ich lege einfach mal gleich los. Ich habe nämlich eine wichtige Frage an dich. Und zwar die Arbeit von Fementor basiert auf Reverse Mentoring, wie ich gerade erwähnt habe. Und könntest du uns kurz erklären, was dahinter steckt, hinter diesem Konzept?
Genau, also Reverse Mentoring, ich beschreibe es immer, dass man im typischen oder im klassischen Mentoring dieses Mentee-Mentorin- oder Mentoren-Gefälle hat. Das heißt, es ist so eine Brücke, beziehungsweise keine Brücke, sondern es ist so eine Treppe, die einander unterscheidet. Die eine Person steht oben und die Mentee oder der Mentee steht noch unten und will sozusagen zum Mentor hochkommen und beide treffen sich nicht in der Mitte, sondern die Mentee oder der Mentee arbeitet halt, um sozusagen an den gleichen Punkt wie der Mentor zu kommen. Mhm. Und beim Reverse Mentoring begegnest du dir nicht mit einer Treppe, das heißt, eine Person steht oben oder über dir, sondern beide sind auf Augenhöhe, beide begegnen sich sozusagen wie auf einer Brücke, wo sie aufeinander zulaufen, beide mit ihrem Wissensstand sozusagen und voneinander lernen, statt nur eine Person die lehrende Person ist und die andere nur lernt. Und ich glaube, die ganze Magie hinter Reverse Mentoring ist eigentlich, dass man einer jüngeren Generation den Respekt gegenüberbringt und sagt, ich höre dir zu, ich verstehe dich, ich will auch von dir lernen. Mhm. Du hast vielleicht noch nicht die Lebenserfahrung oder das Netzwerk, was ich mir mit meinen erfahrenen Jahren aufbauen konnte, aber ich kann dir trotzdem das Gefühl geben, dass ich was von dir lernen kann, weil das einfach der Fall ist, gerade meine Generation. Ich bin Generation Z, ich bin jetzt 24 Jahre. Wir haben so viel Wissen in Themen wie Technik, wie Social Media, wie aber auch Themen wie, wir sind ja Fotografen, Videografen, Content Creator, Texter, alles in einem, was wir alles auf Social Media machen, weil wir damit groß geworden sind. Und ich glaube, da kann man von unserer Generation auch einiges mitnehmen. Vielleicht auch ein Verständnis mehr, wieso wir so sind, warum alle sagen, dass sie nicht arbeiten wollen, warum wir vielleicht etwas anders handhaben, wenn es um ja Gehaltserhöhung oder Ähnliches geht, wie wir da auch mit uns, wie wir miteinander reden, um sozusagen auch den Austausch zwischen den Generationen besser zu verstehen und da nicht mit Vorurteilen einander zu begegnen. Mhm. Und Reverse Mentoring, um es in einen Satz zu packen, ist eben die Begegnung auf Augenhöhe.
Okay, wow, super. Vielen Dank. Also ich finde das Konzept sehr spannend, weil du auch, ich habe in anderen Gesprächen einfach gehört, dass du auch sehr oft mit Vorurteilen konfrontiert bist, also deine Generation, die du repräsentierst. Mhm. Und ich für mich war das einfach so angenehm zu hören, dass du auch so von teilweise halt auch von Boomern schwärmst und nicht einfach nur Boomer.
Ich liebe sie.
Und ich fand das einfach super refreshing auch. Also ich fand es auch sehr interessant, dir zuzuhören. Und ich habe einfach ganz, ganz viele Mental Notes niedergeschrieben, als ich dir zugehört habe in unterschiedlichen Podcasts, weil ich einfach auch denke, dass ich zum Beispiel von dir auch, also ich bin auch älter als du, aber auch so viel von dir lernen kann, wenn es um Sachen geht, wie Raum einzunehmen, seine Stimme zu verwenden, auch lobend über sich selbst zu sprechen. Aber dazu kommen wir später noch ins Detail, aber das wollte ich dir nochmal kurz vorab mitteilen, genau.
Dankeschön.
Ja, und vielleicht kannst du nochmal kurz erklären, wie sich Reverse Mentoring von traditionellem Mentoring unterscheidet, im Sinne von, also du hast uns gerade schon erklärt, was es ist, aber was sind so vielleicht die Vorteile, die Reverse Mentoring bietet, die die traditionelle Form von Mentoring vielleicht nicht bietet?
Also beim Reverse Mentoring hast du natürlich den Vorteil, dass beide Parteien was lernen. Das ist beim klassischen Mentoring zumindest am Anfang nicht so. Da geht es halt wirklich nur darum, dass die erfahrenere Person ihr Wissen weitergibt. Und was ich beim Reverse Mentoring schön finde, dass natürlich das Wissen der erfahrenen Generation nicht verloren geht. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Gerade Frauen oder Männer, die vielleicht keine Kinder haben, keine Enkel, keinen Kontakt zu jüngeren Generationen, da geht das Wissen langfristig verloren. Das ist total schade. Und die haben dann aber gleichzeitig nicht nur das Wissen, was sie weitergeben durften, was natürlich auch im Mentoring passieren würde, sondern sie haben auch das Geschenk, dass sie einen Zugang zu einer jüngeren Generation erhalten, Einblick in eine Generation, mit der sie vielleicht sonst im Alltag nicht so viel zu tun haben, vielleicht ist der Freundeskreis auch eher älter. Dadurch brechen sie so ein bisschen aus ihrer Komfortzone raus, aus ihren klassischen Denkensmustern und natürlich auch den Vorurteilen, die damit kommen, wenn du eben mit einer Generation nichts zu tun hast und darüber nur in den Medien liest. Und dann meine ich nicht nur Generation Z, sondern auch die Millennials, die ja häufig übersehen werden, was ich total schade finde.
Ja.
Das heißt, wir geben sozusagen Sichtbarkeit für alle drei Generationen, die miteinander sozusagen verschwimmen, die eben nicht mehr klare Grenzen haben, oh, du Boomer oder oh, du Snowflake oder was weiß ich, sondern dass wir halt wirklich sagen, wir lernen voneinander, wir reden miteinander, was ja auch in unserer Gesellschaft, gerade in Deutschland, hast du gar keine Begegnungsstätten für unterschiedliche Generationen. Du hast vielleicht die Schule, du hast die Universität, da sind alle gleich alt, du hast dann den Professor oder die Professorin, die keiner mag oder die beliebt ist oder was weiß ich, dann hast du den Chef, dann bist du die Praktikantin. Das heißt, wir haben immer dieses Gefälle und sind immer unterteilt ein bisschen in unseren Altersgruppen. Und das brichst du mit Reverse Mentoring auf. Und ich würde sagen, das ist so der größte Vorteil. Und was ich immer schön finde, der Überraschungseffekt, den wir auch bei Femento sehen, wenn dann Mentoren sagen, ja, was soll ich denn von so einer jungen Frau lernen? Ich weiß gar nicht, was ich lernen möchte. Und dann letztendlich realisieren, hey, diese junge Generation hat echt was auf dem Kasten. Und das ist nicht nur Social Media, das kann Finanzen sein, Finanzberatung. Wir haben eine Mentorin, die mit ihrer Menti mittlerweile in ETFs investiert, sogar in die Blockchain teilweise investiert hat, weil sie daran geführt worden ist, mit einem ganz anderen Aspekt als mit einem Finanzberater, vielleicht mit einer Finanzberaterin. Und das finde ich immer ganz schön.
Also du hast vorhin beim traditionellen Mentoring von einer Leiter gesprochen. Und in diesem Fall bei Reverse Mentoring wäre das Bild eine Brücke,
okay,
du schlägst Brücken zwischen unterschiedlichen Generationen.
Ja.
Sehr interessant. Vielen Dank auf jeden Fall für die spannende Antwort. Und was mich auch noch interessieren würde, ist, was gibt es denn also für Unternehmer oder Unternehmerinnen, für Vorteile, wie können sie davon profitieren und das Konzept implementieren?
Also ich glaube, was natürlich wertvoll ist, du musst gewisse Fehler nicht mehr machen. Also gerade in der Gründer- und Gründerin-Szene hast du einfach 10.000 Mal den gleichen Fehler. Und immer wieder fangen die Leute an, ich habe eine coole Startup-Idee, dann mache ich das mal. Und wir machen letztendlich alle fast die gleichen Fehler, egal was unser Produkt ist, ob es ein Service ist, eine Dienstleistung, eine Selbstständigkeit, wir machen Fehler. Und diese Fehler wiederholen sich so häufig und ich sehe das und ich sehe die Leute leider häufig auch in irgendwelche Fallen schlittern und denke mir so, hättest du dir nur einen Mentor oder eine Mentorin vorher geholt? Und ich glaube, was natürlich auch beim Reverse-Mentoring dann der Fall ist, weil das wäre dann nur klassisches Mentoring, dass man von der Person lernt, welche Fehler man vermeiden soll, dass man beim Reverse-Mentoring natürlich auch Selbstbewusstsein gewinnt. Das heißt, wenn ich jemanden habe, einen Investor oder eine Investorin, die mit mir Reverse-Mentoring betreibt, die sozusagen mich auf Augenhöhe trifft, die sagt, hey, du bist vielleicht angehende Gründerin oder junge Gründerin, aber trotzdem sehe ich dein Wissen und sehe den Wert deines Wissens. Das gibt mir ein ganz anderes Standing, ganz anderes Selbstbewusstsein. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum wir nie pitchen. Wir pitchen bei keinem Unternehmen. Alle unsere Kooperationen kommen durch die Begegnung auf Augenhöhe und wir sprechen auch nicht mit, oh, wir wollen gerne mit euch arbeiten oder wir lassen auch keine anderen Leute bei uns pitchen. Wir wollen die Begegnung auf Augenhöhe schaffen. Und das ist es eben, was auch beim Reverse Mentoring gerade Gründungsinteressierten super helfen kann, dass sie eben jemanden haben, der vielleicht schon an einem ganz anderen Punkt ist, wo sie denken, zu der Person müsste ich jetzt eigentlich auch schauen. Und die Person begegnet dir auf Augen. Das ist das größte Geschenk überhaupt, dass du respektiert wirst von jemandem, zu dem du eigentlich normalerweise in unserer Gesellschaft aufschauen würdest, vielleicht wegen dem Alter, der Erfahrung oder was weiß ich.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch etwas, was, glaube ich, mit der Gen Z kommt, weil einfach die Gen Z, glaube ich, auch in Unternehmen ein bisschen eine flachere Hierarchie schafft. Und in der traditionellen Arbeitswelt oder in der Unternehmerwelt gibt es noch diese steile Hierarchie. Und ich glaube, da passt auch dieses traditionelle Modell des Mentorings noch hinein.
Aber auch nicht. Es ist einfach, auch wir haben ja viele Unternehmen, die so Mentoring-Programme anbieten. Mhm. Die kriegen so viele Rückmeldungen von Leuten, die in diesen Unternehmen arbeiten, die sich bei uns bewerben, weil sie sagen, ich bin nicht glücklich mit dem Mentoring. Und auch, was auch ein riesiger Fehlglaube ist, um da mal kurz reinzuspringen, ist, Unternehmen bieten Mentoring oder Reverse Mentoring, wenn sie es denn anbieten, innerhalb des Unternehmens an. Und das ist ein riesiges Problem, weil du meistens nicht Imposter-Syndrom, FOMO, also Fear of Missing Out, das sind Themen, mit denen möchtest du nicht im Unternehmen assoziiert werden. Damit möchtest du nicht mit einer Führungskraft reden oder einer Person, die das vielleicht jemand anderem mitteilen könnte innerhalb des Unternehmens. Mentoring ist was ganz, ganz Sensibles teilweise. Das ist fast wie eine Therapie, wo du über Themen sprichst, Sorgen, Ängste, Fehler, die du nicht innerhalb eines Unternehmens besprechen möchtest, wenn du gerade Angst hast, dass du deinen Job verlieren könntest, wenn das rauskommt. Also das heißt ja nicht, dass du was Schlimmes gemacht hast. Das heißt nur das Gefühl, ich bin vielleicht nicht gemacht für die Position oder ich habe eine negative Situation auf der Arbeit, mit der ich mich einfach mal mit jemandem austauschen möchte. Das sollten Unternehmen, sollten da so ein Umdenken kreieren, dass sie sagen, wie können wir ein Mentoring öffnen innerhalb des Unternehmens, dass Leute auch von außerhalb sich mentoren oder dass wir vielleicht mit einem Partnerunternehmen zusammenarbeiten, die mit uns zusammen so ein Sparring-Mentoring-Peer-to-Peer-Programm starten, wo beide Unternehmen sich sozusagen gegenseitig mentoren, ohne dass es natürlich Konkurrenz ist. Also ich würde jetzt nicht Coca-Cola und Pepsi hinsetzen, aber dass man trotzdem sagt, diese Strukturen, dass du halt jemanden hast, mit dem du reden kannst, ohne, wie gesagt, Angst zu haben, dass im Unternehmen das weitervermittelt wird. Ja.
Ja, ich glaube, du sprichst beinahe schon das nächste Thema an, und zwar die Herausforderungen, die bei der Umsetzung entstehen können. Und soweit ich dich richtig verstanden habe, also ist eine Herausforderung, dass man sich verletzlich zeigen muss, dass man bereit sein muss, sich die dunklen Seiten anzusehen, sich die Problemseiten anzusehen und dass man dann halt auch teilweise das Vertrauen da sein muss und auch die Sicherheit da sein muss, dass man das tun kann, und um wachsen zu können. Wie du gesagt hast, das ist eine gute Parallele ist in der Therapie das Gleiche. Und mich würde interessieren, was sind so weitere Herausforderungen, die dir jetzt so spontan einfallen, die überwunden werden müssen?
Also was natürlich viele denken, dass Mentoring oder Reverse Mentoring, dass das die Lösung für alles ist. Es ist aber letztendlich nur eine Tür, die wir öffnen. Für Mentor ist keine finale Lösung, die wir dir hinsetzen. Eine Mentorin wird dir nicht sagen, mach das, 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 sondern eine Mentorin oder ein Mentor empfiehlt dir etwas. Und bei Für Mentor sind wir auch nicht die Person, die dich mentoren oder deine Mentorin werden, sondern wir sind diejenigen, die Tür öffnen. Wir sagen, hier ist der Schlüssel zu der Tür. Wir öffnen sie dir. Du kriegst sozusagen den Kontakt zu einer Person, die dir helfen kann. Du musst aber selber durch die Tür hindurchgehen. Du musst selber die richtigen Fragen stellen. Du musst das Mentoring bestmöglich nutzen. Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein riesiger Fehlglaube, dass die Leute, gerade meine Generation, möchte halt Lösungen vorgesetzt bekommen. Wir sind gewohnt, dass alles sofort kommt. Wir haben Volt, Gorillas. Wir sind gewohnt, wenn wir sagen, ich habe jetzt Lust auf Thailändisch, dann ist in 30 Minuten Thailändisch vor der Tür. Mhm. Wenn ich irgendwie sage, hey, mein Schrank ist kaputt, dann sind in 20 Minuten sind Schrauben da, über Amazon Prime bestellt. Das geht beim Mentoring nicht. Es ist keine schnelle Lösung. Wir sind immer auf dieser Überholspur, aber Mentoring bedeutet auch, oder Reverse Mentoring in dem Fall, auch langsam zu Lösungen selber kommen, Schlüsse ziehen und realisieren, okay, möchte ich das oder nicht? Und das hat mit ganz viel Entscheidungen zu tun. Du musst ganz viele Entscheidungen fällen, weil du verschiedene Möglichkeiten angeboten bekommst und du bist letztendlich die Person, die sagen muss, ich entscheide mich jetzt für 1, 2 oder 3, und da muss ich dann auch, da bin ich dann verantwortlich für. Also diese Verantwortung tragen für die Entscheidung, die man im Mentoring gefällt hat. Und wir sehen das immer wieder, dass eben, glaube ich, viele das unterschätzen. Viele denken sich so, Mentoring, ja super, ich habe einen Business-Mentor und danach bin ich super top und super high und was weiß ich. Und das ist ja auch so ein bisschen wie beim Coaching, dass man das Gefühl bekommt, man wird langsam zu einer Lösung geführt. Aber darum geht's im Mentoring nicht. Und ich glaube, da muss ein Bewusstsein, gerade in unserer Gesellschaft, stattfinden, dass ein Mentoring oder ein Reverse-Mentoring eine Hilfestellung ist, aber nicht die finale Lösung. Und das ist auf jeden Fall eine Schwierigkeit, gerade bei den Mentees, die noch realisiert werden muss.
Also ich höre zwei Dinge heraus, Empowerment und Ownership, also dass du Ownership übernehmen musst für deine eigenen Entscheidungen und für deine eigene Entwicklung und dass dich diese Zusammenarbeit empowert, diese Entscheidungen noch treffen zu können, die richtigen Entscheidungen für dich.
Ja, und vor allem, was auch noch ist, auf jeden Fall Kritik einstecken können. Also ich glaube, ein gutes Mentoring und Reverse Mentoring bedeutet auch, kritisiert zu werden. Und wenn ich überlege, am Anfang, ich wurde so viel kritisiert, wegen dem Namen von Fementor, wegen der Webseite, dann dem Konzept, wie machen wir das jetzt? Und diese Kritik habe ich mir angehört, ich habe aber selber entscheiden können, nehme ich das an, finde ich das gut, finde ich das schlecht? Und teilweise waren die Kritikpunkte total bescheuert und ich habe sie nicht angenommen, ich bin sehr froh, und teilweise waren die Kritikpunkte aber auch sehr gerechtfertigt. Und ich glaube, zuhören ist eine Sache, die in der Gesellschaft, und das wirklich generationsübergreifend, fehlt. Also wir wollen einander nicht mehr zuhören, wir wollen nicht einander begegnen. Das heißt, Reverse Mentoring, gerade wir sind ja derzeit nur für Frauen, bis wir eben, also ich habe immer gesagt, für Mentor ist nur für Frauen, bis wir die Gender Pay Gap weg haben, bis Männer, Frauen mit 50-50 in der Gesellschaft verdienen und behandelt werden und gesehen werden. Und das Problem ist einfach, dass ich das Gefühl habe, dass manche Männer noch nicht so bereit sind für Reverse Mentoring, wie ich es mir wünschen würde. Das liegt gar nicht am Geschlecht selber, sondern es liegt daran, dass, glaube ich, viele Männer in der Gesellschaft und gerade auch junge Männer eher erzogen werden, Respekt vor dem Älteren, auch viel mehr in diesem Hierarchiedenken sind, was wir Frauen dadurch, dass, wenn man jetzt mal überlegt, Frauentoilette, wir begegnen uns, oh, du bist ja süß, oh, du hast ja schöne Haare, oh, willst du meinen Lippenstift? Wir begegnen uns ganz anders mit unterschiedlichen Generationen als vielleicht Männer, die ganz anders in diesen Hierarchien sind. Ja, du junger Bursche, ich bin der Chef. Da ist eine ganz andere Dynamik teilweise drin, und das wünsche ich mir eigentlich mehr für auch gerade Männer in der Gesellschaft, dass die auch viel mehr dieses einer jüngeren Generation zuhören dürfen und auch eine ältere Generation auf Augenhöhe begegnen, dass da so ein bisschen die Hierarchien wegfallen. Und wir haben ein Männerpaar, ich war in einem Podcast von einem jungen Herrn, und der hatte mich interviewt, und danach war ein anderer Mann da, und die haben sich dann über die Podcast-Folge mit mir unterhalten und haben danach gesagt, hey, wir starten jetzt einfach mal Reverse Mentoring zusammen. Und die lieben das, die sind total begeistert. Natürlich gibt es Probleme. Natürlich gibt es teilweise Sachen, wo man sagt, ja, irgendwie ist das komisch, warum höre ich jetzt diesen jungen Typen zu, der beruflich gesehen noch gar nicht auf dem Stand ist, der, den ich schon habe. Aber trotzdem funktioniert das. Und das ist so ein Schritt, wo ich so denke, ja, vielleicht können wir ja doch uns langfristig öffnen für Männer und ja.
Das hoffe ich auch. Und was du jetzt gerade gesagt hast zum Thema Kritik einstecken und Hierarchie, das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe, dass ich glaube einfach, dass die Gen Z uns so viel beibringen kann zum Thema einfach auch auf ältere Leute zuzugehen und einfach das als Opportunity zu sehen, um zu wachsen, und das einfach als Reichtum sehen, ihre Lebenserfahrung, die Expertise, die sie mitbringen, und einfach auch, dass man das, glaube ich, auch intentional einfach sucht, dass man sich in solchen Atmosphären bewegt, wo man andere Generationen trifft und nicht nur in seiner eigenen Bubble, sondern auch wirklich dann auf Events geht, wo unterschiedliche Generationen sind und einfach diese Exposure auch dann da ist zu anderen Generationen. Ja, okay, na, und dann, welche Erfolgsgeschichten zum Beispiel kannst du aus deiner eigenen Erfahrung mit Reverse Mentoring teilen oder Beispiele?
Ich habe über 50 Mentorinnen in meinem Leben gehabt, als ich so 14 bis 18 war. Okay. Und die 50 Frauen, die sozusagen mich gementort haben, und das war auch Reverse Mentoring. Damals gab es da noch gar nicht diesen Begriff dafür, aber es war letztendlich rückblickend, war es Reverse Mentoring. Und diese 50 Frauen, die mich begleitet haben, sind Teil von Fementor und waren die ersten Frauen, die ich angefragt habe für Fementor, die sich bereit erklärt haben, sozusagen nicht nur meine Mentorin zu sein, sondern halt Reverse Mentoring mit mehr jungen Frauen zu machen. Und das ist, glaube ich, so meine größte Erfolgsgeschichte. Es ist nicht, dass ich sage, ich darf Frauen diese Plattform anbieten, sondern dass ich wirklich geschafft habe, dass diese Frauen, andere Frauen, die gleichen Zugänge, die gleichen Möglichkeiten, das gleiche Wissen zur Verfügung stellen und gleichzeitig einer jungen Generation zuhören. Und das ist der erste Schritt, der mir, glaube ich, am meisten bedeutet. Diese ganzen Preise, die wir gewonnen haben nachher, Artikel, Pressemitteilungen, die irgendwie viral gegangen sind, das ist zwar super schön und das sind vielleicht auch so Ego-Booster, sage ich jetzt mal, aber letztendlich dieser erste Schritt mit der Idee und diesen 50 Frauen, die eigentlich letztendlich die Arbeit gemacht haben, weil sie das Reverse Mentoring betreiben, weil sie sozusagen an die Idee geglaubt haben, als es noch nicht bekannt war, das ist, glaube ich, so mein größter Erfolg und mein größter Erfolgsmoment, den ich, glaube ich, immer so ein bisschen im Herzen tragen werde, weil das weil ich mir das niemals hätte vorstellen können. Und ohne diese 50 Frauen, die damals an mich geglaubt hätten oder haben, wäre das heutzutage gar nicht möglich, wo ich jetzt stehen darf.
Wow, ja. Echt inspirierend. Und mit diesen 50 Mentorinnen, bist du noch in Kontakt?
Die sind nach wie vor bei Femmentor. Also wir haben, glaube ich, ein oder zwei Mentoren, die haben mehrere Mentees betreut und das ist dann zeitlich, ging es nicht mehr. Gerade durch Corona haben viele mehr Zeit gehabt und jetzt danach war dann irgendwann, dass sie gesagt haben, ich habe jetzt viele Mentees betreut, gerade pausieren oder ich schaffe es nicht mehr. Mhm. Aber fast alle Frauen, die ganz am Anfang dabei waren, sind noch nach wie vor auf der Plattform und vermitteln wir auch regelmäßig an Mentees.
Ah, wie schön, ein Full-Circle-Moment. Echt schön.
Du sagst es.
Ja, und so prinzipiell, was hat dich eigentlich dazu inspiriert, Femmentor zu gründen? Ich weiß, dass du eigentlich nie wirklich vorhattest, Gründerin zu werden. Ich kenne auch deinen Hintergrund ein bisschen. Also deine Mama ist ja auch in PR tätig und hilft dir auch bis heute noch. Mhm. Und mich würde einfach interessieren, was war so der ausschlagende Punkt?
Also für mich war auf jeden Fall der Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte diese Plattform gründen. Einerseits, also es gab zwei, sage ich jetzt mal, einschlägige Momente für mich. Nämlich einmal, dass ich Teil der Startup-Szene wurde, einfach durch Freunde. Ich kam so in die Kreise und ich war fast immer die einzige Frau. Mhm. Und es war wirklich nicht schlimm. Die Jungs waren alle super offen. Die meinen, hey, kannst du uns nicht mehr Mädels besorgen? Und ich habe mich wirklich aufgeregt. Ich war wirklich, ich dachte, warum gründen denn Frauen kein Startup? Und habe dann im nächsten Moment realisiert, ich kann mich nicht darüber beschweren, wenn ich es nicht selber mache. Mhm. Und ich bin immer, wo ich sage, wenn mich was stört, egal ob in der Politik oder nicht, ich möchte mich nicht darüber aufregen, wenn ich mich selber nicht an eine Lösung setze, wenn ich nicht selber versuche, es zu ändern. Und genauso ging es mir dann mit dem Moment der Startup-Szene, wo ich dachte, hey, warum sind hier denn eigentlich keine Frauen? Dass ich realisiert habe, okay, wenn Frauen nicht gründen, dann werde ich halt Gründerin und zeige ihnen, dass das möglich ist und bin vielleicht irgendwann ein Role Model und kann vielleicht andere Frauen ermutigen, diesen Weg zu gehen, wenn sie Interesse daran haben und kann zeigen, du bist nicht die einzige Frau im Raum, ich bin auch noch hier und zusammen sind wir schon zwei. Mhm. Das war so ein bisschen der Grund, warum ich gesagt habe, okay, Startup ist dann doch was für mich. Und zwei Wochen später sozusagen stand Femmentor, weil ich eben ziemlich schnell die Idee zu Reverse Mentoring hatte. Natürlich einerseits, weil ich die Mentorin selber in meinem Leben hatte und weiß, wie wertvoll das ist, dass du Personen begegnest und Erfahrungsaustausch hast, verschiedene Karrieren, verschiedene Einblicke in unterschiedliche Berufe erhältst und damit natürlich auch dieser, sage ich jetzt mal, der Berufswunsch für mich klarer wurde. Ich wollte Journalistin werden, Schauspielerin werden, Opernsängerin werden, Rockstar werden, Politikerin. Also das heißt, ich durfte in so viele verschiedene Berufe reinschauen. Ich hatte eine Journalistin, eine Chefredakteurin, wir hatten eine Regisseurin, eine Schauspielerin, wir hatten auch eine Opernsängerin, die bei uns sozusagen auf der Couch saßen, die ich halt fragen konnte, wie ist das denn eigentlich? Ist das so toll, wie ich es mir vorstelle? Und die mir dann ganz ehrlich gesagt haben, ist es nicht oder ist es? Mhm. Und dadurch konnte ich mir mein eigenes Bild machen, ohne vielleicht diesen Karriereweg zu wählen. Und mir dann, weiß ich nicht, 5 Jahre Studium vielleicht anzutun, um dann letztendlich in einem Job zu sein, wo ich sage, der passt eigentlich gar nicht zu mir, hätte mir das mal jemand vorher gesagt. Mhm. Und ich weiß, dass diese Mentorinnen, die ich hatte, Freundinnen meiner Mama waren und das ist ein Privileg. Mhm. Und da kommen wir auch zu dem schlagenden Punkt. Mir war das Privileg bewusst. Ich wollte mich nicht dafür schämen, dass meine Mutter ein Netzwerk zur Verfügung hat, weil ich weiß, das haben sehr, sehr wenige. Ich glaube auch, dass Erbe und Reichtum immer wieder in unserer Gesellschaft besprochen wird, aber es wird häufig vergessen, dass Netzwerk eigentlich das letztendlich ist, wo ein Job vermittelt wird. Es geht immer über Kontakte. 80% eines Jobs bekommst du eher, wenn du über eine Empfehlung kamst, als wenn dich klassisch bewirbst. Und das ist schon, das sich allein zu verwirklichen und daran zu denken, ist krank letztendlich, dass diese Privilegien einem diese Möglichkeit geben. Und trotzdem wird da viel zu wenig drüber gesprochen. Und mir war es wichtig, dieses Privileg zu nehmen und zu sagen, okay, ich habe das Netzwerk durch meine Eltern beziehungsweise durch meine Mama. Und nehme das und setze das in eine Plattform, wo ich diesen Kontaktschatz, sage ich jetzt mal, offen mache für alle und Zugänge schaffe, ohne Elternhaus, ohne zu hinterfragen, woher kommst du, wie alt bist du, was kannst du zahlen, was kannst du machen, wie wichtig bist du für mich, sondern einfach zu sagen, ich öffne dieses Netzwerk jetzt. Und deswegen ist Femmentor auch kostenlos, weil ich gesagt habe, ich möchte, dass diese Zugänge ohne Hürde zu erreichen sind, dass diese Kontakte allen Frauen zugänglich sind. Mhm. Natürlich gibt's Regeln, natürlich mussten wir auch regulieren, dass wir die Frauen schützen. Aber letztendlich ist der Gedanke und das, was wir auch umsetzen, dass wir einen Zugang schaffen zu Frauen oder zu Kontakten, die normalerweise nicht so möglich wären. Und das war letztendlich der Grund, warum ich gegründet habe.
Wow, ich finde es so schön zu hören. Also du hast einfach dein Privileg genützt, um sozusagen das Spielfeld zu ebnen für andere Frauen, die vielleicht weniger privilegiert sind. Und du lebst tatsächlich dieses Motto, sei die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest.
I take it if you say so. Ich nehm's.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Also jetzt zum Beispiel haben wir gehört, was dich dazu angetrieben hat, was dich motiviert hat. Du trägst bestimmt auch sehr viel Druck auf deinen Schultern, weil du sozusagen immer die Einzige warst, beziehungsweise die Erste warst. Und ist da dieser Druck für dich da, dass du immer alle Gründerinnen repräsentierst, oder erlaubst du dir auch, menschlich zu sein und Fehler zu begehen und öffentlich über deine Fehler zu sprechen?
Ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Also ich glaube, gerade wenn du Repräsentantin oder, sage ich mal, in so einer Vorbildfunktion bist, dann gehört ganz viel dazu, auch über Fehler zu reden, weil ich eben nicht dieses Ideal verkörpern möchte. Ich möchte nicht diese Superfrau sein, die sagt, ich schaffe alles, Haushalt, Kochen, Backen und gleichzeitig ein Unternehmen leiten und ich habe noch 6 Kinder und meine Familie pflege ich auch noch. Das ist nicht der Fall. Das ist, das sehe ich immer wieder in den Medien, und gerade die erste Welle der Gründerinnen, die es sozusagen in Deutschland gab, die wir gesehen haben auf den Covern und die sozusagen die ersten bekannten Gründerinnen in Deutschland wurden, die verkörpern das teilweise für mich. Und ich glaube, die mussten das auch machen. Die durften nicht über Fehler reden. Die mussten diese Superfrauen sein, weil sie damit uns überhaupt diesen Weg geebnet haben. Und dafür bin ich vielen dieser Frauen dankbar, dass sie es uns ermöglichen, also meiner Generation, heutzutage zu gründen, ohne zu hinterfragen, kann ich als Frau überhaupt gründen oder nicht. Das ist möglich. Wir haben, als ich gegründet habe, gab es um die 15% weibliche Gründerin. Das war 2019. Heute sind wir bei 20%, 4 Jahre später. Das ist jetzt kein großer Fortschritt, aber immerhin 20% Gründerin. Das ist super.
Immerhin.
Mhm. Und wenn ich mir das so vorstelle, wie das damals gewesen sein muss, dann musstest du verstecken, dass du schwanger bist. Da durftest du nicht zeigen, dass du schwach bist. Da musstest du dein Kind während einem Geschäftstermin stillen, damit du eben diese super tolle Frau bist, die alles vereint. Und heutzutage freut es mich, dass wir Fehler machen dürfen, dass es dazugehört, und auch über Fehler zu sprechen. Und bei mir geht es nicht darum, gerade bei LinkedIn oder Instagram teile ich jetzt nicht so meine Fehler und Fuck-Ups. Das mache ich eher, wenn wir Konferenzen oder Talks geben zu Thema Fuck-Up-Night oder Ähnliches. Was mir aber wichtig ist, aufzuklären, was es bedeutet zu gründen. Weil ich glaube, dass darüber viel zu wenig geredet wird. Ich kann jetzt meine 10 Fuck-Ups nennen, meine Learnings über die Jahre, und die sind auch relevant. Aber trotzdem glaube ich, es ist viel relevanter, darüber zu sprechen, was bedeutet es zu gründen und warum ist es so wichtig, dieses Was und Warum vor allem zu kennen. Und deswegen habe ich auch letztes Jahr einen Buchvertrag mit dem Haufe Verlag unterschrieben und mich entschieden, ein Buch zu schreiben, was du ja auch schon vorhin angesprochen hattest. Mein Buch heißt Gegründet, Startup-Szene Uncovered, und es geht eben darum, die Startup-Szene nicht wirklich zu uncovern, aber darüber zu reden, was da drin eigentlich passiert, weil darüber hörst du nichts. Journalisten berichten oder Journalistinnen berichten eher darüber, was ist die Startup-Szene und wie viel Geld hat die Person geraced und wer hat vielleicht Insolvenz angemeldet und welches tolle Startup gibt es. Das heißt, es wird über die Highlights gesprochen und über die Lowlights. Mhm. Und alles, was dazwischen ist, diese breite Masse dazwischen, die kämpft, die struggle, die Journey, also die Reise zum entweder Erfolg oder zum Scheitern, wie man es halt nehmen will, wird halt nie besprochen. Und was mir ja auch fehlt, ist, was passiert, wenn ich erfolgreich bin. Und ich glaube, dass das in der Startup-Welt extrem verschwiegen wird, weil die Leute, die ich kenne in meinem Umfeld, die ihr Unternehmen für einen oder einen dreistelligen Millionenbetrag verkauft haben, sind nicht unbedingt glücklicher. Und ich glaube, das fehlt mir teilweise, weil viele Leute, auch gerade in meinem Alter, ein Drittel meiner Generation will Influencer werden, das andere ein Drittel will Gründer oder Gründerin werden und das letzte Drittel will noch Angestelltenverhältnis. Das ist super schwierig, wenn so eine große oder kleine Generation sozusagen da schon mal 2 Drittel weggehen, weil sie in eine Selbstständigkeit wollen, eben entweder als Influencer oder als Gründerin. Und diese Leute suchen den Erfolg, die suchen Geld, die sehen in diesen Magazinen, sehen die diese Millionen und Summen geraced und denken, das landet auf dem Konto. Das landet nicht auf deinem Konto, das landet auf dem Geschäftskonto, wo du ganz viele Ausgaben hast, die keinen Spaß machen. Mhm. Und um zurückzukommen auf die Personen, die es eben geschafft haben, da sind ganz viele Leute, die ins Burnout fallen, die gar nicht mehr wissen, was sie mit ihrem Leben machen sollen, die Depressionen haben, weil sie eben alles erreicht haben, was sie sich gewünscht haben. Und dann sitzen sie mit 30 oder 35 am Ziel und denken sich, was jetzt? Und das willst du nicht. Wir haben die Lebenserwartung heutzutage von teilweise 90 Jahren oder 100, je nachdem, wie gesund wir uns ernähren und wie auch unsere Voraussetzungen sind. und was machst du in dieser restlichen Zeit? Und die Leute sind wirklich teilweise dann abgedreht oder wissen nicht genau, wohin mit sich, weil sie einfach so früh und so jung alles gemacht haben, was sie machen wollten. Und ich kenne das ja schon von mir und ich habe noch nicht mein Startup verkauft. Ich bin noch nicht an dem Punkt, wo einige dieser Menschen sind. Aber selbst ich habe manchmal so Momente, wo ich denke, was soll ich denn noch machen?
Ja, ja.
Was sind denn noch so Highlights in meinem Leben? Was sind Momente, die ich noch erreichen will? Ich habe eine Bucketliste geschrieben, als ich 14 Jahre alt war. Die habe ich mit 23 abgehakt. Was mache ich jetzt? Was kommt auf diese Liste? Und da kommen dann natürlich so Themen wie, ich möchte an mir mehr arbeiten. Mit 14 war die Liste, glaube ich, sehr oberflächlich, so typisch Teenie irgendwie. Aber heutzutage ist es trotzdem die Frage, was für Challenges gibt es noch? Und ich liebe Challenges, ich liebe es, an die Grenze von mir selber zu gehen und auch meine Grenzen auszutesten. Aber die Grenzen werden immer weniger, weil du natürlich immer mehr gemacht hast, immer weniger Angst hast. Mhm. Ich bin nicht mehr aufgeregt vor irgendwelchen Talks. Wenn ich Geschäftstermine mache, mache ich das irgendwie easy peasy, sage ich jetzt mal so zwischendrin, ja, ruf mich an. Ich bin per Du mit riesigen Unternehmen und geschäftsführenden Personen, wo ich so denke, fuck, ich bin 24, ich habe noch so ein langes Leben vor mir. Und deswegen ist mein Appell auch immer wieder an Leute, und ich weiß jetzt nicht, wie alt die Zuhörer sind.
Ganz unterschiedlich, ja.
Sehr gut. Aber mir ist auch wichtig zu sagen, falls ihr Kinder habt, Enkel oder eben selber in einem Alter seid, lasst euch Zeit. Lasst euch mit allen Zeit und ihr müsst da nicht durchrasen. Macht euer Studium, macht vielleicht ein Work-Travel-Year, macht irgendwie Erfahrungen im Ausland oder vielleicht auch nur in Deutschland und guckt euch die Uckermark an. Aber macht Erfahrungen, sammelt die Erfahrung und begebt euch auch nicht zu früh in diese Karriere. Dieser Druck, der auf dir lastet, du hast es gerade schon angesprochen, da ist ein Druck da, natürlich ist da ein Druck da, den du verspürst, den du immer bei dir präsent hast, nachts, tags, aufwachen, morgens, abends, Mittag, da ist dieses ständige Gefühl, mehr machen zu müssen. Und diesen Druck würde ich gerne mehr Leuten nehmen, weil ich habe den sehr lange gehabt, ich bin immer noch nicht am Ende, wo ich sage, ich bin komplett done damit, ich habe immer noch Fear of Missing Out, ich habe immer noch, Imposter-Syndrom leide ich jetzt nicht so dran, aber andere Thematiken, wo ich sage, da struggle ich mit und darüber wird viel zu wenig geredet und das Verständnis, was es bedeutet, ein Startup zu gründen, sollte nicht von Medien beeinflusst sein, sondern wirklich von Gründern und Gründerinnen erzählt werden, weil da passieren so viele Sachen, über die viel zu wenig gesprochen wird.
Genau, also nicht nur Sensationsgeschichten, sondern auch alles dazwischen. Und nimmst du dir eigentlich die Zeit, jetzt wo du sozusagen ein bisschen mehr Raum dafür hast, um auch das, was du bereits erreicht hast, sozusagen das zu feiern und einfach auch diese Meilensteine zu genießen?
Ich habe so eine Liste, ich habe eine Absagen- und Erfolgsliste. Da schreibe ich immer auf, wenn ich eine Absage bekommen habe oder irgendwie für einen Preis nominiert war und den dann nicht bekommen habe oder eine Einladung oder irgendeine Kooperation, die dann nicht zustande gekommen ist. Und dann habe ich gleichzeitig eine Erfolgsliste. Und jedes Mal, wenn ich, egal wie klein der Erfolg ist, sei es nur eine E-Mail von der Person, die mir geschrieben hat, hey, du hast mein Leben verändert, oder eine Anfrage, wo ich mich drüber freue, schreibe ich diesen Moment auf und feiere den sozusagen damit. Also indem ich den aufschreibe, kreiere ich sozusagen eine Liste. Und diese Erfolgsliste ist viel, viel, viel länger als die Absagenliste. Und das hilft mir manchmal, wenn ich eben das daran zweifle, ob das richtig war, was ich gemacht habe, dann klicke ich auf die Liste und scroll so ein bisschen durch und lese mir so ein paar meiner anfänglichen Erfolge durch, meiner jetzigen Erfolge durch. Und das ist schon so ein kleiner Reminder daran, was ich geschaffen habe. Und ich glaube, das hilft mir extrem. Und das ist eine Sache, die ich euch vielleicht auch empfehlen kann. Das musst du nicht nur als Gründerin machen oder irgendwas, sondern du kannst es auch als angestellte Person machen. Du kannst es im Studium machen, dass du sagst, hey, ich habe vielleicht gerade eine schlechte Note bekommen, aber die und die Learnings habe ich auch gemacht und die Erfahrung habe ich sammeln dürfen. Und ich glaube, sowas wäre für uns alle hilfreicher, um uns auch daran zu erinnern, an diese positiven Momente und die rückblickend auch nochmal feiern zu können.
Und ich glaube, auch die Absagenliste hilft dabei, dass man dann auf dem Boden bleibt und nicht irgendwie abhebt.
Nicht nur das, aber halt auch in Relation zu sehen. Also man denkt ja immer, man erinnert sich ja immer an die negativen Erfahrungen zuerst. Und ich glaube, da hilft es manchmal zu sehen, okay, wie lang ist eigentlich meine Erfolgsliste und wie kurz, in Anführungsstrichen, ist dann vielleicht die Absagenliste oder wie prägend oder wie... Für mich war zum Beispiel, ich habe meine Absage bekommen von der Axel Springer Journalistenschule, wo ich unbedingt hin wollte. Und hätte ich da nicht eine Absage bekommen, hätte ich für Mensch und ich durchgezogen. Das heißt, das dann auch in Relation zu sehen, sagen, okay, das ist, hat vielleicht mit der Sache nicht geklappt, aber dafür kam halt was anderes. Und das dann auch wieder zu sehen und zu sagen, letztendlich rückblickend war es eine gute Entscheidung oder war es eine gute negative Erfahrung.
So. Und also wie ich jetzt gehört habe, das wollte ich nur noch kurz hervorheben. Ich finde es einfach super cool, dass du nicht nur einfach, das erlebt man oft, dass dass an einem Tisch vielleicht ein Sitz für eine Frau da ist oder man die einzige Frau ist. Und ich finde, wir brauchen einfach mehr und mehr Frauen wie du, die einfach sich nicht damit zufrieden geben, dass es nur einen Sitzplatz gibt und man dann um diesen einen Sitzplatz kämpft untereinander, sondern dass man einfach mehrere Sitzplätze schafft, beziehungsweise einen eigenen Tisch, so wie du das gemacht hast mit Fimento, dass du einfach gesagt hast, okay, anscheinend gibt's hier nicht genug Platz für uns alle, dann kreiere ich einfach mein eigenes Ding und lade uns alle ein und schaffe Opportunities für uns alle. Und ich finde das halt, wir brauchen einfach mehr und mehr solche Frauen. Ich glaube, das passiert gerade auch sehr. Aber wie du gesagt hast, da war jetzt nur noch langsam, aber wir sind, glaube ich, auf dem richtigen Weg und das freut mich total. Und in dieser Hinsicht auch vielleicht, was für Tipps hast du denn für Unternehmer und Unternehmerinnen, die daran interessiert sind, Reverse Mentoring für sich oder ihr Unternehmen einzusetzen?
Also wir kooperieren zum Beispiel mit Unternehmen. Das heißt, wenn man, also gerade mit dem Fachkräftemangel, ist es natürlich ein Problem, dass die meisten Unternehmen sagen, wir haben die Kapazitäten nicht, eine Arbeitskraft einzustellen oder in diese Position abzustellen, die sich darum kümmert. Das heißt, ich würde Unternehmen und Universitäten oder Hochschulen empfehlen, mit solchen Programmen wie für Mentor oder anderen Mentoring oder ja, mittlerweile, glaube ich, gibt es sogar ein anderes Reverse-Mentoring-Programm, sich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, vielleicht kann man in der Kooperation zusammenarbeiten, dass ihr sozusagen euer Programm oder Reverse-Mentoring-Programm oder Mentoring-Programm integriert. Wir sozusagen das Netzwerk nutzen dürfen von euch und zusätzlich unsere Mitarbeitenden sich entscheiden können, ob sie das Mentoring und das Angebot in Anspruch nehmen möchten oder nicht. Und ich glaube, dass das hilfreich ist, um auch dieses Problem, was ich am Anfang angesprochen habe, nämlich, dass das Mentoring innerhalb eines Unternehmens nicht so gut ist. Damit kann man das so ein bisschen durchbrechen, weil man natürlich einen Zugang zu mehr Unternehmen, zu mehr Wissen zur Verfügung stellt, was so im Unternehmen vielleicht gar nicht verteilt gewesen wäre oder nicht so divers wäre zumindest. Und Gründerinnen und Gründern, es gibt ganz viele Plattformen, es gibt ganz viele Acceleratoren, es gibt Stipendien, wo ihr auch Mentoring bekommt, teilweise sogar Vergütungen. Also das sind zum Beispiel Sachen, die ich immer in Anspruch nehmen würde. Ich habe es am Anfang nicht gemacht. Ich habe einfach gestartet und gesagt, ich mache jetzt mal. Bereue das nicht, aber natürlich ist man immer so, dass man denkt, ach, hätte ich es mal gemacht. Und ich glaube, dass das gerade am Anfang super hilfreich sein kann, auch so einen leichteren Start oder so einen seichteren Start, sage ich jetzt mal, in die Startup-Welt zu bekommen, weil du einfach ganz anders unterstützt wirst und eine Federung auch hast unter dir. Mhm. Also da sowas in Anspruch nehmen und auch einfach meinen Favoriten Google verwenden. Ich glaube, dass viele Leute vergessen, dass Google so viele Möglichkeiten bietet, dass man einfach schnell googeln kann, kostenlose Mentoring-Programme in meiner Gegend, vielleicht an Universitäten, in meinem Umfeld. Man muss einfach manchmal nur suchen. Und ich glaube, dass die Leute heutzutage ein bisschen faul geworden sind, wenn es ums Suchen geht, dass viele so diese Lösung vorgesetzt bekommen wollen. Mhm. Deswegen nutzt Google, schaut, was euch für Programme ansprechen. Vielleicht findet ihr ein Programm, wo ihr sagt, hey, das passt genau zu mir, da möchte ich eine Mentorin oder Mentor suchen. Oder schreibt jemanden bei LinkedIn an. Also ich erhalte täglich super viele Nachrichten, teilweise auch von Leuten, die interessiert daran sind, von mir gementort zu werden. Das sind ältere, jüngere Männer, Frauen, divers, alles dabei. Und ich glaube, dass das super hilfreich sein kann, auch einfach mal den Mut zu haben, jemanden anzuschreiben. Aber da auf jeden Fall Top-Tipp, wie ich es jetzt auch in meinem Buch immer nenne, schreibt die Person an mit einem, auch mit einem Aspekt, wo ihr sagt, das bin ich bereit zu geben. Also da geht es nicht um finanzielle Mittel, sondern es geht darum, vielleicht brauchst du Hilfe bei der Recherche, wenn du eine Journalistin oder einen Journalisten anschreibst. Oder vielleicht kann ich dir helfen bei dem Thema. Ich bin Experte oder Expertin in dem Bereich und würde dir da mein Wissen zur Verfügung stellen, weil damit hebst du dich einfach hervor, bietest der Person gleichzeitig was, weil letztendlich die Leute, die du ansprichst und wahrscheinlich ansprechen willst, sind Geschäftsmänner oder Geschäftsfrauen, die meistens in diesem Geben und Nehmen denken. Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Erfolgsgeheimnis, immer halt zu überlegen, was kann ich der Person geben, um sozusagen das zu bekommen, was ich möchte. Und das solltet ihr auf jeden Fall in der Ansprache bei LinkedIn oder ähnlicher Plattform mit integrieren.
Mhm. Also du bist dafür, dass man jemanden direkt kontaktiert auf LinkedIn?
Es ist ein Versuch wert und wenn, also es ist natürlich ein schwierigerer Weg, weil du natürlich nicht weißt, ist die Person offen dafür, es kann dazu kommen, dass sie nicht antwortet, aber das ist letztendlich das Schlimmste, was passieren kann. Mhm. Mit einem Mentoring-Programm oder einem Reverse-Mentoring-Programm hast du halt bereits das Setting, du weißt, die Personen sind bereit, dich zu mentoren. Das heißt, du hast dann natürlich schon das große Geschenk, dass du weißt, wer zur Verfügung steht und kannst dir sozusagen jemanden aussuchen im besten Fall. Das ist sozusagen der einfache Weg, aber wenn man natürlich Personen hat, wo man sagt, ich möchte halt unbestimmt diese spezifische Person als Mentorin oder als Mentor gewinnen, dann hilft es halt, die Person direkt zu kontaktieren. Und wenn sie nicht antwortet, kann man sich immer noch auf ein Mentoring- oder Reverse-Mentoring-Programm bewerben.
Mhm. Okay. Und wie siehst du die Zukunft des Reverse-Mentoring und welche Entwicklungen erwartest du in diesem Bereich?
2019 hat noch niemand von Reverse-Mentoring gehört gehabt. Zwar gab es als Begriff und in den USA gab es auch schon interne Reverse-Mentoring-Programme von einigen großen Unternehmen, aber in anderen Bereichen oder frei zugänglich für den Otto-Normalverbraucher oder die Verbraucherin in dem Fall, gab es damals nicht. Und ich glaube, dass jetzt in den letzten 4 Jahren immer mehr Bewusstsein geschaffen worden ist für Reverse-Mentoring, immer mehr Medien. Ich glaube, die FAZ hat, glaube ich, letzte Woche einen Artikel veröffentlicht über Reverse-Mentoring. Das heißt, jetzt nach 4 Jahren kommen endlich mal die Medien auf dieses Thema zu sprechen. Mhm. Und wir werden auch immer mehr angefragt für Talks zum Thema Reverse-Mentoring, wo ganz am Anfang hieß immer, was ist denn dieses Reverse-Dingsbums? Ich dachte, Reverse-Mentoring ist einfach nur Mentoring mit Reverse davor. Also ich glaube, dass da gerade so ein Umdenken geschaffen wird, wo auch Leute es als Lösung sehen, um diesen Generationskonflikt zu vermeiden. Und ich hoffe und ich wünsche mir, dass Reverse-Mentoring und der Zugang dazu viel früher geschaffen wird. Also für Mentors derzeit für Personen zwischen 16 und alles aufwärts. Ich würde mir aber wünschen, dass Schulen oder Ähnliches ebenfalls Programme wie diese integrieren würden und sozusagen auch schon im Abitur helfen könnten und würden, um dieses Thema, was möchte ich eigentlich studieren oder ist Studieren überhaupt was für mich oder hilft vielleicht eine Ausbildung oder möchte ich vielleicht erstmal ein Jahr Pause haben, um eben mir auch wirklich Gedanken zu machen, was möchte ich eigentlich oder Einblicke mit einem Praktika zu bekommen. Also das ist so ein bisschen mein Wunsch für die Zukunft, dass wir das viel früher zugänglich machen und da auch vom Staat sozusagen mehr Möglichkeit bekommen, das breitflächiger zu machen und dass es nicht an uns Unternehmer und Unternehmerinnen festhängt.
Mhm. Ja, ich glaube, das Bewusstsein für Reverse Mentoring kommt jetzt in Gang und ich glaube damit auch die Vorteile. Und ich denke, sobald die Vorteile mehr in den Vordergrund drücken, wird auch das wahrscheinlich mehr passieren. Ja, das hoffe ich natürlich auch sehr. Und gibt es vielleicht noch etwas, das du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen in Bezug auf Reverse Mentoring mit auf den Weg geben möchtest? Vielleicht welche Voraussetzungen wichtig sind, damit Reverse Mentoring auch zum Erfolg führt?
Also es kommt natürlich immer darauf an, ob du über eine Plattform gehst oder nicht. Ich glaube, es ist wichtig, sich klar zu machen, was ist der Ziel, wie lange soll das Mentoring für euch beide gehen? Ist das unlimited? Wie oft sprecht ihr? Ist es einmal im Monat, einmal die Woche oder ist die Person nur erreichbar, wenn du gerade anrufst und eine Frage hast? Ich glaube halt auch, dass es wichtig ist, vor dem Reverse-Mentoring wirklich zu überlegen, was ist das Ziel davon. Natürlich kann es immer abweichen oder man kann sich ein anderes Ziel mitten im Weg sozusagen finden. Also man sagt immer, der Weg ist das Ziel. Aber ich glaube, es ist schon gut, sich zu überlegen, was möchte ich auch von der Person. Sind es private Tipps, sind es berufliche Tipps, ist es so ein Mischmasch? Also sich da auch vorher Gedanken zu machen und nicht einfach nur reingehen und sagen, ich finde dich cool, können wir mal ein Mentoring machen, sondern wirklich auch mit Fragestellungen reingehen, weil klar kann ich mein Wissen zum Beispiel dir zugänglich machen, aber es hilft mir viel mehr zu wissen, okay, was ist deine Fragestellung, worin brauchst du Hilfe und was ist das Ziel für dich und was ist auch transparent zu sein, ob es zum Beispiel Konkurrenz ist, also ob du zum Beispiel was gründen möchtest, was im ähnlichen Bereich ist. Das ist ganz, ganz wichtig, da auch ehrlich zu sein mit deinem Mentor oder deiner Mentorin und zu sagen, hey, ich möchte das Ähnliche gründen wie du, weil dann muss die Person anders abwägen, was sie mit dir bespricht und was nicht, weil natürlich auch, es ist so ein bisschen wie das Coca-Cola-Geheimnis. Mhm. Da muss man einfach, glaube ich, auch ehrlich der anderen Person gegenüber sein, dass man da jetzt nicht einfach blindlings das Konzept des Startups oder Ähnliches kopiert.
Zum Schluss noch eine letzte Frage. Welchen Frauen, die dich geprägt haben, möchtest du am Ende noch ein Shoutout geben?
Meiner Mama. Das ist ich. Oh. Also, ich weiß nicht, es ist für mich, ich habe so viele tolle Frauen kennenlernen dürfen und Männer auch, Frauen, Personen, die sich als Frauen oder als Männer identifizieren. Und von all diesen Menschen gibt es die eine Person, das ist halt einfach meine Mama, die mich immer beeindruckt, die mich immer wieder überrascht, die für mich mein großes Role Model ist, die das erste Mal Reverse Mentoring mit mir gemacht hat, weil sie mir immer gesagt hat, dass sie auch von mir ganz viel gelernt hat. Und ich glaube, dass ich heute noch so viel von ihr mitnehmen darf und kann und sie so menschlich geblieben ist und mir so viele Möglichkeiten gegeben hat, eben nicht abgedreht zu werden oder zu sagen, oh, ich habe jetzt diesen Erfolg, ich schaue jetzt nicht mehr zurück, sondern feiere mich jetzt und fokussiere mich nur nach vorne. Und ich glaube, diese Menschlichkeit durfte ich mir durch meine Mama beibehalten. Deswegen ist das eigentlich die Frau, die ich gerade so am beeindruckendsten finde und wahrscheinlich auch in den nächsten 100 Jahren noch.
Zuschauern. Vielen lieben Dank, Anastasia. Vielen Dank auch an all die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, ihr habt jetzt das nötige Wissen, um euch auf die Suche nach einem Mentor oder einem Mentee zu machen. Wenn ihr Feedback zu diesem Podcast habt, freue ich mich, wenn ihr uns eine E-Mail schickt an podcast@fürgründer.de. Ihr könnt uns auch gerne schreiben, welche Themen ihr euch für die kommenden Folgen wünscht. Natürlich freue ich mich auch über eine Bewertung auf eurem Streaming-Portal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Besser Gründen.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf fürgründer.de/podcast. Du möchtest keine Folge mehr verpassen? Dann abonniere uns jetzt auf der Streaming-Plattform deiner Wahl. Du möchtest ein bestimmtes Thema in unserem Podcast hören? Dann schicke uns deinen Themenvorschlag. Die E-Mail-Adresse dazu findest du in den Shownotes.